Herzlich willkommen zum Kritik.de Podcast Tag 4 aus Cannes. Heute mit Alexandra Seibel vom österreichischen Kurier und Lukas Stern und Philipp Schwarz und ich bin Frederik Jäger. Wir sprechen heute über zwei Wettbewerbsbeiträge und zwar von Pavel Pawlikowski, Koldoir, Simna Wojna und Christoph Honorés Plaire aimer courir vite, Sorry Angel. Oder auf Deutsch Gefallen, Lieben und Schnell Rennen. Wir fangen an mit Pavel Pawlikowskis Film Cold War, in den Lukas uns einführt.
Ja, in Cold War geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einem Komponisten, Dirigenten und einer Sängerin, die sich kennenlernen in so einer Art Musikakademie, die polnische, ja, hauptsächlich Jugendliche zum Gesang ausbildet und die dann einen relativ erfolgreichen Chor zustande bringen, der dann auch eine Tournee macht. Und dieser Musikverein gewissermaßen wandelt sich dann in so einen Propagandaverein. Und dann ab der Hälfte dieses Films oder so wird dieser Film zu so einer Ost-West-Geschichte. Dieser Dirigent flüchtet nach Paris und es gibt eine Liebesgeschichte noch zwischen ihm und einer der Sängerinnen. Und im Grunde geht es darum, dass diese Liebesgeschichte zwischen diesem Dirigenten und dieser Sängerin ja zwischen Ost und West, zwischen Polen und Paris gewissermaßen ihren Ort nicht findet.
Das ist ein formal sehr auffälliger Film. Philipp, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen. Du kennst auch Aida von Pavel Pawlikowski. Wie sieht der Film aus?
Ja, also ich meine, er ist wie Ida auch in einem sehr, also in einem quadratischen Schwarz-Weiß-Bild, also in einem sehr gedrängten, auch immer wieder so die Höhe betonenden, auch sehr engen Bild gehalten. Und also fast das Augenfälligste ist auch der Rhythmus des Films. Also es ist ein sehr auch so elliptisch erzählter Film, wo Szenen quasi, darauf hinsteuern, also auf einen Moment hinsteuern und den dann so, also dann sofort abbrechen, wenn quasi das Relevante passiert ist. Also es ist ein sehr, ja, straffer Film. Er ist auch deutlich unter 90 Minuten lang, obwohl er eine halt über Jahrzehnte sich entwickelnde Liebesgeschichte erzählt. Dieser Rhythmus, der eben auch bei Ida schon quasi so das Stilprinzip war, lässt den Film auch für mich so ein bisschen in so zwei Teile fallen. Also was mich sofort irgendwie gepackt hat, war diese Eröffnungssequenz, wo quasi diese Musikakademie, also zuerst muss quasi das Rohmaterial für diesen Chor gefunden werden und der Anfang des Films ist einfach diese Suche durch das Land nach verschiedenen hohen Volksmusikern, die dann aber danach und das in, erst geformt werden. Also aus diesem Rohmaterial muss dann etwas so leicht, sag ich jetzt mal, so etwas Eindeutiges, was irgendwie so ein Bild eines Nationalcharakters irgendwie geformt werden. Und dieser Prozess, wo eben auch die Figuren noch keine so wirklich tragende Rolle spielen, ich finde, da hat dieser knappe Rhythmus irgendwie sehr gut funktioniert. Die Frage, wo mich der Film dann so ein bisschen verloren hat, ist eben dann diese Liebesgeschichte, wo ich eben auch, wie bei Ida, das Gefühl hatte, dass hier etwas ausgespart wird, was gerade für mich irgendwie so vielleicht das Interessante an der Geschichte gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, ob das anderen ähnlich ging.
Wenn die Liebesgeschichte ja drei Viertel des Films ausmacht.
Ja, genau. Also ich war dann so ein bisschen, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig, ich weiß das noch nicht ganz einzuordnen, aber ein bisschen hat mich der Film dann so ein bisschen verloren und ein bisschen so enttäuscht, weil gerade er hat das verlassen, was ihn für mich am Anfang so interessant gemacht hat.
Wie ging es dir, Alexandra?
Ja, mir ging es eigentlich ähnlich. Ich habe die ersten Sequenzen ganz fantastisch gefunden, auch diese musicalartigen Inszenierungen und diesen ganzen Stoffen, dieser Trachten, die dann irgendwie in diesem auratischem Schwarz-Weiß irgendwie wirklich so tolle Bilder ergeben. Und dann im Zuge der Geschichte finde ich, er versucht einerseits ein bisschen so Noir-Motive aufzugreifen, also so dieses moody, Jazz-Club-artige in Paris und sie wird auch femme fatale bezeichnet, also diese verlorene Liebe von ihm. Und ich finde, es wird dann ein bisschen mehr behauptet, was diese Liebe anbelangt und auch in diesen sehr polierten Bildern, die dann an Spezifik verlieren. Also man hat das alles schon ein bisschen gesehen, so die verschmierte Schminke, wenn man ein bisschen betrunken einen Jazz-Song singt oder so. Also das war mir dann fast schon nicht zu generisch, das wäre vielleicht das falsche Argument, aber es war dann es war dann so auf einer visuellen Ebene, hat das schon was abgegriffen, was man schon ein bisschen kannte. Und ich finde, es hätte da einfach genauer werden müssen. Also diese innere Emigration, die da erzählt wird, was die dann genau ausmacht, außer dass man auf die Ex-Freundin vom Liebhaber eifersüchtig ist oder so. Ja. Also das...
Ist ja, oder im Pariser Appartement sitzt und schwermütig guckt und im Hintergrund sind die Dächer zu sehen.
Ja, das war natürlich auch so sehr so dieses Bohemian-Leben-Klischee, das dann halt mit dieser Sadness unterfüttert wird. Das, ja, wie gesagt, das war immer visuell wirklich schön, also Coffee-Table-schön ein bisschen, aber ja, also...
Mir kam so der Begriff des Kunstgewerblichen irgendwie in den Sinn. Also der Film ist erst einmal tatsächlich visuell sehr beeindruckend. Er arbeitet oft auch mit so weißem Raum, also mit irgendwie die Figuren sind weit unten im Bild und oben hat man irgendwie noch viel, viel Rahmen, viel entweder Landschaft oder Himmel. Man hat irgendwie etwas, was die Figuren irgendwie da einordnet. Sie sind irgendwie, sie sind auch gefangen in dieser Welt, in diesem Kalten Krieg, ist klar. Gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, dass es sehr stark auf Effekt hin komponiert ist. Dass die harten Schnitte, also Philipp hat ja schon gesprochen über diesen Rhythmus, dass da sehr viel darauf hinarbeitet, dass man irgendwie mitgenommen wird, aber das Futter dafür fehlt eigentlich. Also dass die Konkretion der Situation, dass die zwar durchaus in manchen Miniaturen irgendwie zu finden ist, aber dass die zumindest in den Figurenerlebnissen eigentlich nicht nachgezeichnet wird.
Ja, ich würde vielleicht da doch gerne ein bisschen diesen Film ein bisschen retten, auch diese Liebesgeschichte ein bisschen retten. Ich habe auch was diese visuellen Klischees betrifft, das ist natürlich ganz eindeutig auch noch so dieses schlammige, winterliche Polen natürlich und dann Paris bei Regen und so. Aber das setzt er, glaube ich, schon sehr bewusst ein und ich finde auch, dass dieser Film auch vor allem da spannend wird, wo er gewissermaßen auch so zwei Musikgeschichten erzählt. Ja? Also einmal eben diese gewissermaßen sowjetische, also da geht es um Chöre, da geht es um Ornamentalität so und da geht es um Synchronizität und Gleichtakt und so. Und dann gibt es natürlich diese französische Chanson-Musik beispielsweise. Und da gehört natürlich die schwarze Schminke dazu sozusagen, weil das ist eine Musik, die das Individuum sozusagen stark macht. Also da geht es um diese eine Sängerin, die diesen und jenen Ton sozusagen hat. Und ich habe ein bisschen, also mir hat das dann doch ganz gut gefallen, wie diese Liebesgeschichte eigentlich auch durch diese beiden Musikgeschichten sozusagen als Zerrissene auch ausgestellt wird. Und insofern hat es für mich besser funktioniert als für euch offenbar.
Ich muss auch sagen, also das, was mich dann doch so ein bisschen getragen hat, ist eben diese Progression durch verschiedene Musikstile. Also dann, es geht eben dann vom Chanson noch weiter into so einer Bongo, Mariachi, also wirklich im übelsten quasi kaputt gemachten und am Schluss, ist jetzt nicht, aber dann kommt dann doch irgendwie wieder der Bach am Ende. Ich habe mir noch nicht wirklich einen Reim drauf gemacht, aber das wäre auch etwas, der Musik wird auch sehr viel Raum gegeben in dem Film, also das ist eben nicht nur so Hintergrund oder halt irgendwie handlungsmäßig das, was die halt tun, sondern das ist auch etwas, was in dem Film durchaus auch eben ein Eigengewicht hat. Genau auf eine Pointe bin ich da noch nicht gestoßen, aber ja, diese Gegenüberstellung war zumindest nicht uninteressant.
Na, und vor allem auch diese Szene, wo er den Film nachsynchronisiert mit Musik, das war auch recht schön, finde ich. Also wie er da quasi so die Schatten mit Geigen und Klavier untermauert. Also von dem her, finde ich, hat er schon so eine sehr cinephile Zugangsweise und das macht er auch sehr schön. Also ich finde, er ist sicher auch ein toller Regisseur im Sinne von dem, was er handwerklich kann. Das finde ich schon. Also das kann man sicher so sagen.
Vielleicht die Gelegenheit überzugehen zu Christoph Honorés Plaire Aimé Courir Vite, Sorry Angel. Ebenfalls eine Liebesgeschichte, die zum Teil monumentale oder epische Grundzüge entfaltet. Philipp führt uns ein.
Ja, also der Kern von Christoph Honorés Film ist auch eine Liebesgeschichte zwischen einem älteren, so Mitte, also nicht alten, aber einem Mitte 30-jährigen Autor, der an AIDS erkrankt ist, aber eben noch nicht symptomatisch ist, und einem jungen Studenten, auch der Autor kommt aus Paris, Student kommt aus der Bretagne, also da ist auch dieser, nicht nur im Alter, sondern auch der kulturelle Gegensatz, aber das ist tatsächlich nur so der Kern, dieses Films, weil also eigentlich dieser Film ist irrsinnig breit, was seine Perspektive angeht, und es geht eigentlich vielmehr um so auch das Netzwerk, in das diese an persönlichen Beziehungen, in das diese Figuren eingebettet sind. Also da gibt es den Nachbarn des Autors, der auch ja, eine sehr präsente Rolle annimmt, dann einen früheren Liebhaber, der auch an AIDS erkrankt ist, aber eben schon in einem fortgeschritteneren Stadion. Dann gibt es eine Affäre, dann auch der Freundeskreis des jungen Studenten aus der Bretagne. Und das gibt dem Film etwas im guten Sinne so ein bisschen Formloses. Es gibt natürlich so dieses große, also die Liebesgeschichte und natürlich die Krankheit als so große melodramatischen, sag ich mal, so Strukturen des Films. Aber der Film quasi reduziert sich nicht darauf, sondern er eben lässt den Blick immer sehr, sehr, sehr breit und gibt auch den anderen Figuren und auch anderen Momenten, die mit diesen zentralen Dimensionen nichts zu tun haben, eben ein sehr großes Gewicht, was für mich irgendwie auch den Sog, die Wirkung dieses Films ausgemacht hat. Also es ist ein vergleichsweise langer Film, also deutlich über 2 Stunden, aber man hätte da noch sehr lange zuschauen können in diesem Netzwerk an Beziehungen.
Lukas nickt.
Ja, da kann ich, glaube ich, überall zustimmen. Es ist natürlich schon interessant, diesen Film jetzt gesehen zu haben, kurz bevor man den Pawlikowski-Film gesehen hat, weil die natürlich schon sehr ähnliche Motive haben. Also beide erzählen gewissermaßen diese Liebesgeschichte als eine, die gewissermaßen darin besteht, dass sie nicht zustande kommt in dem Sinne oder nicht zustande kommen kann, dass ihnen der Ort fehlt. So. Und andererseits, was du gerade meintest, Alexandra, mit dieser cinephilen Perspektive, auch da scheint mir Honoré so einen sehr interessanten Blick gehabt zu haben, also dass diese Geschichte zwischen diesen beiden Männern startet in einem Kinosaal. Da schauen sie das Piano von Jane Campion. Und insofern habe ich das Gefühl, dass dieser Film also schon auch sehr genau weiß, das, was er da macht, das ist eine Kinoerzählung, das ist was, ja, Imaginäres oder so. Ja. Und das stellt er aus und das exerziert er dann irgendwie ganz wundervoll durch.
Musst du vielleicht noch dazu sagen, wann der Film spielt? Wisst ihr das genauer?
91, oder? 93?
93, glaube ich, ja.
Okay. Das ist natürlich auch total spannend, weil Filme aus den 90ern, das sind ja Filme, die irgendwie so relativ nah noch irgendwie so quasi eine Zeit verhandeln. Irgendwie sind so Historienfilme, die aber irgendwie noch sehr nah dran sind. Trotzdem gibt es da natürlich noch kein WhatsApp oder was. Ja, es gibt dann so Telefonzellen und da spielen dann Szenen in Telefonzellen. Und das ist sozusagen ja eine Liebesgeschichte, die auf die Telefonzelle auch zurückgeworfen ist. Und das ist natürlich toll, irgendwie toll zu sehen.
Ja, also ich habe noch keine wirklich fundierte Meinung. Ich war so einen Tick unglücklich, so ein bisschen mit den Nebenfiguren. Die haben mir alle nicht so wahnsinnig gefallen. Also diese junge Frau, die in ihn verliebt ist, die ist ein bisschen so ein throwaway Girl, die da irgendwie so an ihrem schwulen Freund scheitert. Ich finde auch, dass der Sohn, also dieser Lulu, also der lebt ja mit seinem Sohn zusammen, das ist alles so ein bisschen underwritten oder interessiert ihn nicht wahnsinnig, aber die werden dann so ein bisschen so dazugeworfen, so manche Figuren, das habe ich so ein bisschen lieblos gefunden.
Lukas?
Dazu vielleicht auch eine Sache, also auch da hat der Film, glaube ich, so ein, ja, also das weiß der Film, es gibt in dieser Kinoszene, wo sie eben diesen Film sehen, auch jemanden, der so pscht macht sozusagen und dann lachen sie sich so an und also das Außen ist sozusagen egal und das Außen wird so weggedrängt, ja, und das kommt immer wieder rein sozusagen, aber das spielt irgendwie keine Rolle, also Throwaway ist sozusagen da ja jeder so ein bisschen.
Es gibt vielleicht eine Szene, die dafür ganz interessant ist. Es ist nämlich die Szene, in der der kranke Ex-Liebhaber, in den der Ältere immer noch ein bisschen verliebt ist, der wiederkommt. Er lässt ihn zu sich kommen, weil er von seinem aktuellen Liebhaber rausgeschmissen wurde. Und sie landen aus komischen Zusammenhängen gemeinsam in der Badewanne. Und der Sohn Lulu guckt plötzlich rein und wird vom Vater weggeschickt. Und dann beginnt erst die tatsächlich intime Szene in der Badewanne. Und ich glaube, dass dieses tatsächlich Hinausdrängen von anderen Dingen, also quasi allen, die nicht mit in der Liebesbeziehung stecken, dass das so auf jeden Fall ein Motiv ist. Das heißt nicht unbedingt, dass man das jetzt genauso mögen muss. Ich würde dir, Alexandra, ziemlich zustimmen, was das Mädchen angeht, also die Freundin, also zu Beginn des Films ist der junge Bretone zusammen mit einem Mädchen und er signalisiert ja von Anfang an, dass er sie eigentlich nicht liebt und dass sie halt mal gucken, was das so ist, aber dass sein Investment nicht so groß ist, aber sie gibt eben nicht auf und sie ist tatsächlich keine Figur, die irgendwie eine Entwicklung erfährt, dass wir mit ihr den Blick auf ihn teilen würden, sondern es ist immer eigentlich eher der Blick des Jungen, der sich halt für Jungen interessiert, auf ein Mädchen, das ihn dann nicht so sehr interessiert. Ich guck so in die Runde, wer noch etwas dazu sagen möchte, und Philipp war sich nicht sicher, ob er ergänzen will oder widersprechen will.
Ja, ich meine, es ist halt einfach so ein breiter Film, wo man das Gefühl hat, es gibt eigentlich irrsinnig viel zu sagen man muss sich da irgendwie so ein bisschen immer neu orientieren. Jetzt auch Lulu erscheint ja auch immer wieder quasi und man merkt, er hat gerade zugesehen. Also es ist auch immer so am Anfang noch so unbekannte Blick, der da plötzlich als in der Szene schon gewesen, also präsent gewesen, plötzlich auftaucht. Gerade bei der Figur fand ich eben dieses so ein bisschen Unergründete dann durchaus manchmal eben auch sehr, sehr effektvoll.
Was mir besonders gefällt noch ist der ganze politische Subtext oder der Aspekt eben der Darstellung einer schwulen Subkultur, die natürlich die nicht auf eine erklärende Weise, aber durchaus sehr, sehr erkenntnisreich in Szene gesetzt wird. Also von den Möglichkeiten, sich gegenseitig zu erkennen. Also zwar Anfang der 90er Jahre könnte man denken, im Rückblick ist das irgendwie, ist man schon in aufgeklärten Zeiten, aber selbstverständlich sind irgendwie die Möglichkeiten, sich kennenzulernen und Liebesaffären oder auch Sexaffären zu beginnen, sind trotzdem noch beschränkt und sicherlich nicht die von heute, und da hat der Film irgendwie viele, viele schöne kleine Szenen. Eine, die mir besonders gut in Erinnerung ist die, wo sich die beiden eigentlich zum ersten Mal ein bisschen kennenlernen. Also das gemeinsam durch die Straßen laufen. Es beginnt mit einem der Junge folgt dem Älteren heimlich, weil er nicht alleine ist auf der Straße. Und es ist eigentlich eine komödiantisch erzählte Szene, wie vieles in dem Film auch komödiantisch unterfüttert ist. Und mündet dann in ein sich gemeinsam verstecken. Und dieses gemeinsame Verstecken ist gleichzeitig spielerisch, und es ist schon in diesem Übergang von einem, man versteckt sich, weil man es irgendwie muss, aber gleichzeitig auch, weil es Spaß macht und weil es noch zu dieser Kultur dazugehört und halb notwendig ist und halb zum Verführungsspiel auch gehört.
Was ich noch ganz witzig finde, aber weil ich sagen muss, das habe ich in einer Kritik gelesen, das ist jetzt nicht meine eigene Beobachtung, aber ich finde das ganz gut getroffen, und da würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Irgendein Kritiker hat die Sexszenen beschrieben und hat gemeint, was ihm daran gut gefallen hat, ist, dass sie einerseits sind sehr, also explizit, aber nicht übertrieben explizit, und was ihm gefallen hat, war, dass er so eine gewisse, er hat das genannt, so eine Awkwardness auch erzählt, so eine ein bisschen was Antiklimaktisches, und dass er eben nicht diese Art von Pornstar-Sexualität, wie sie, was weiß ich, in Blau ist eine warme Farbe, wo dann also sozusagen, dass es einfach so auch sozusagen das teilweise nicht eingelöste Glücksversprechen beim Sex, oder dass es manchmal halt nicht so toll klappt oder dass irgendwer enttäuscht ist, oder dass es einfach so, dass das so erzählt wird und eben nicht so rasant. Das fand ich ganz witzig beobachtet, aber ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt.
Also. Es gibt eigentlich nur eine Szene, wo wir tatsächlich, also wo wir ein bisschen mehr sehen, oder? Habe ich die anderen verdrängt? Also
Es gibt zwei, glaube ich. Es gibt eine mit einem Mann, der da per Anhalter mitfährt. Und dann gibt es noch eine später zwischen dem Pariser Schriftsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Jacques.
Und seinem Liebhaber vom Anfang des Films sozusagen. Auch eine Sexszene, also beide Sexszenen sind sozusagen, also klappen nicht so ganz.
Ja, aber vor allem die eine, wo er dann weint nachher, wo dann dieser Freund, genau, von, hast du eh die gemeint? Ja. Ah ja, ja, okay.
Ja, und es ist auch eine, bei der er sich etwas einfängt. Also bei der, also so habe ich es jedenfalls verstanden, dass er sich da eine neue Infektion einfängt.
Echt? Okay, das habe ich nicht gesehen, aber kann sein.
Naja, also so wie ich es verstanden habe, vielleicht ist das jetzt auch nicht so relevant, aber das, er zieht sich das Kondom ab und kommt dann zum Orgasmus. Also es gibt eine absichtliche Infektion.
Okay.
So habe ich die Szene verstanden, aber vielleicht habe ich da jetzt zu viel hineininterpretiert.
Aber man merkt vielleicht irgendwie so an dieser Diskussion jetzt, dass man diesem Film vielleicht irgendwie doch am nächsten kommt, wenn man sich so in ein Detail da hinein verliert, weil das ist natürlich, was du auch meintest, Philipp, mit dieser Breite, das lässt sich einfach nicht gewissermaßen von Anfang bis Ende auf einen Punkt bringen, dieser Film, der lässt sich irgendwie nur in so einzelnen Zuspitzungen oder Verdichtungen dann rekapitulieren und wiederfinden und das ist irgendwie schon sehr toll.
Ja, und diese Details, also um über das Größere zu sprechen, diese Details sind natürlich etwas, die irgendwie das Leben, wie es gerade stattfindet und im ständigen Aufschub des Todes. Also wir haben ja irgendwie eigentlich die sehr früh die Markierung im Film, dass irgendwie das Leben bald enden kann oder jedenfalls, dass das wahrscheinlich ist und dass irgendwie daraufhin vieles ausgerichtet ist. Also dass eine bestimmte Lebendigkeit daraufhin ausgerichtet ist, aber auch, dass gewisse Dinge deswegen nicht getan werden. Also es gibt immer so zwischen unbedingt sofort und Festhalten an Dingen und dann nicht realisieren und gar nicht erst versuchen. Also so ein Schwebezustand. Dann beenden wir es vielleicht damit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Ciao.